aus der Rubrik Bücher, die ich nicht gelesen habe. Moby Dick oder Der Wal. Es standen als ein Drittel eines Angebotes bei Free Classics, pay £1 for each, ist es das letzte Drittel, was sich noch in meinem Besitz befindet. Die beiden anderen, Emily Brontë und ähnliches Kaliber, verschenkte ich sofort. Damals, in Internet-Vorzeiten, war dies ein sehr gutes Angebot, vor allem, weil Bücher im Original in Deutschland nur mit saftigen Aufschlägen zu bekommen waren. Muss man ein Buch gelesen haben, um dazu eine Rezension zu schreiben? Für eine gute ist dies sicher die Voraussetzung. Zumindest, wenn es kein Verriss werden soll. Für einen Verriss langt es beim Lesen des Klappentextes festzustellen, dass die Geschichte nicht neu ist, woraus man vielleicht einen Plagiatsvorwurf zimmern kann. Anschließend ein bisschen quer zu lesen und genügend, sagen wir zwei, wirklich blöde Stellen zu finden, die man dann auswalzen kann, oder man schreibt gleich über was anderes, weil das Objekt der Rezension als zu geringfügig erachtet wird, darüber überhaupt mehr als 4 Sätze zu schreiben. Moby Dick von Herman Melville also. In vielen Büchern und Artikeln wird das Buch erwähnt oder zitiert oder für Gleichnisse herangezogen, sodass die Handlung des Buches trotzdem, zumindest in groben Zügen, bekannt ist. Zur Erinnerung: Der Kapitän, Captain Ahab, eines Walfangschiffs, der Pequod, ist besessen davon, einen weißen Pottwal, Moby Dick genannt, der ihm einst ein Bein abgerissen hat, zu erlegen. Seine Besessenheit führt dazu, dass alle, bis auf den Erzähler, sterben und das Schiff untergeht. Dieser Erzählstrang bestreitet nur knapp die Hälfte des Romans. Dazu kommen, ich zitiere, zahlreiche philosophische, wissenschaftliche, kunstgeschichtliche und mythologische Exkurse, angereichert durch die detailreiche Darstellung der Welt des Walfangs im 18. und 19. Jahrhundert. Als Einflüsse für das Buch können Melvilles Erlebnisse auf einem Walfangschiff und die Geschichte eines Schiffes, das durch einen Wal zerstört wurde und bei dem nur wenige überlebten, indem sie sich vom Fleisch ihrer toten Kollegen ernährten, herangezogen werden. 1851 erschien das Buch in England und in New York in zwei unterschiedlichen Fassungen. Die britische war um religionskritische Passagen und aus ungeklärten Gründen auch um den Epilog gekürzt worden. Während die britischen Rezensionen im Ganzen eher freundlich bis neutral ausfielen, waren fast alle Besprechungen in den USA sehr negativ. Zum einen war der Literaturbetrieb in den USA diese Zeit stark religiös geprägt, Melville aber spottete in Moby Dick immer wieder über traditionelle Religionen. Zum anderen war er durch stark autobiografische Romane aus der Südsee bekannt geworden, die großen Erfolg hatten. Moby Dick jedoch stieß auf Verständnislosigkeit. Ab den 1920er Jahren wurde das Buch als Klassiker der US-amerikanischen und der Weltliteratur allgemein anerkannt. Zu diesem verspäteten Durchbruch dürfte beigetragen haben, dass, ich zitiere, Stil und Form des Moby Dick nicht unähnlich dem mehrerer großer Romane der klassischen Moderne sind. Wie John Dos Passos, Alfred Döblin und James Joyce hat Melville in Moby Dick versucht, die ganze komplexe moderne Welt in ihrer Vielfalt und Zersplitterung abzubilden und dieses Durcheinander gleichzeitig durch literarische Verweise auf Mythologie, Religion und alte Literatur wieder zu einem Ganzen zu formen. Zitat Ende. Bis heute liegen 11, wohl sehr unterschiedliche und häufig umstrittene Übersetzungen ins Deutsche vor. Dazu kommen Verfilmungen und Hörbücher. Da kaum jemand in meinem lesefreudigen Bekanntenkreis das Buch gelesen hat, bleiben uns immerhin Assoziationskette oder der Blick auf andere Rezensionen als Mittel der Betrachtung. Zunächst einige Perlen der Rezensionskunst. So schreibt Frank Hass: Zeit sollte man sich nehmen für Melvilles mächtiges Werk. Zwischen Abenteuererzählung und Dokumentation schwankend, steht immer die poetische Ausdrucksweise des Autors im Vordergrund. Gerd Kutschera ergänzt: Eine wunderbare Seelenreise. Durchaus spannend mit sehr humorischen Einsprengseln, shakespearisch. Und A.S. Okre widerspricht dem nicht. Mit Herman Melvilles Meisterwerk Moby Dick lässt man sich auf eine umfangreiche Reise auf See ein. Eine rasende Jagd begleitet in großartiger, aber leicht lesbarer Sprache. Man begibt sich als Laie an Bord der Picot und nach über 800 Seiten beendet man das Buch als Kenner. Melvilles zärtliche Beschreibungen eines Wals und die detailreichen Beschreibungen des Schiffes, der Personen oder des Walfangs reißen mit in die Leidenschaft eines Seefahrers, dem das Land fern ist. Genug der Amazon-Rezension. Eine Google-Suche ergibt ca. 3,5 Millionen Treffer. Die ersten haben etwas mit dem Buch zu tun. Später lerne ich, dass Moby Dick auch ein Projekt für übergewichtige Kinder ist oder auch der Name eines EU-Projektes. Hier steht Moby Dick dann für Mobility and Differentiated Services in a Future IP Network. Vielfältig sind die Bezüge in der heutigen Zeit auf das Werk und einzelne der handelnden Personen. So ist der erste Offizier der Picot, Namensgeber der Kaffeekette Starbucks, aber auch ein Charakter der Serie Kampfstern Galactica trägt seinen Namen. Andere Personen des Buches verweisen mit biblischen Namen auf Vorbilder und Interpretationshilfen. Ich vermute, dass gerade das Nichtlesen beim Wissen um den Mythos des Buches die unzähligen und immer noch häufig auftretenden Rückbezüge auf Personen des Buches und den Wal erleichtert. Moby, der US-amerikanische Sänger und Musiker, der weniger durch Musik als durch seine bemüht-humorischen Audienzen beim Dalai Lama und durch offene Briefe an den Präsidentschaftskandidaten Obama in Erscheinung tritt, in denen er diesen unter anderem auffordert, endlich ein paar Eier zuzuschlagen, und der aber eben auch Urgroßenkel von Herman Melville ist, hat sich nach dem Wal benannt. Auch hier erscheint der Wunsch, vom Glanz eines Buches, das kaum jemand gelesen hat, zu profitieren. Ich habe versucht, über Verfilmungen Zugang zu Moby Dick zu erlangen. Interessant erschien mir eine Verfilmung mit dem sympathischen Patrick Stewart, bekannt als Jean-Luc Picard von der Enterprise, als Captain Ahab. Ich habe es nicht geschafft. Mich interessieren Walfang und männliche Besessenheit, die hier mit dem Grundmotiv Vergeltung um jeden Preis, gepaart mit abgrundtiefem Hass und dem Wunsch nach Zerstörung, schließlich zur Zerstörung des ganzen Schiffes und seiner Besatzung führt, immer noch nicht. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch, wie Bildungsbürgertum funktioniert. Auf Wikipedia wird die Wirkungsgeschichte von Moby Dick wie folgt erklärt. Ich zitiere: Aus heutiger Sicht bleibt anzumerken, dass Melvilles Moby Dick neben Defoes Robinson Crusoe und Cervantes Don Quixote als Paradebeispiel für einen literarischen Stoff angesehen werden kann, dessen grobes Handlungsgerüst beinahe jedem bekannt ist, diese Bekanntheit jedoch nicht von dem Original, also dem Roman selbst, erreicht wurde. Und was ist der Kauftipp auf Amazon, wenn ich Moby Dick aufrufe? Richtig. Wird gern zusammen gekauft, Kunden kaufen diesen Artikel zusammen mit Don Quixote von Miguel de Cervantes. Tja.
More and more strangely, and fiercely glad and approving, grew the countenance of the old man at every shout, while the mariners began to gaze curiously at each other, as if marveling how it was that they themselves became so excited at such seemingly purposeless questions. But they were all eagerness again, as Ahab, now half revolving in his pivot hole, with his one hand reaching high up a shroud, and tightly, almost convulsively grasping it, addressed them thus. All ye mastheaders have before now heard me give orders about a white whale. Look ye, do ye see the Spanish ounce of gold? Holding up a bright coin to the sun. It is a $16 piece, men. Do ye see it? Mr. Starbuck, hand me yon top maul. While the mate was getting the hammer, Ahab, without speaking, was slowly rubbing the gold piece against the skirts of his jacket, as if to heighten its luster, and without using any words, was meanwhile lowly humming to himself, producing a sound so strangely muffled and inarticulate that it seemed the mechanical humming of the wheels of his vitality in him. Receiving the top maul from Starbuck, he advanced towards the main mast with the hammer uplifted in one hand, exhibiting the gold with the other, and with a high raised voice exclaiming, Whosoever of ye raises me a white-headed whale with a wrinkled brow and a crooked jaw, whosoever of ye raises me that white-headed whale with three holes punctured in his starboard fluke, look ye, whosoever of ye raises me that same white whale, he shall have this gold ounce, my boys. Huzzah! Huzzah! Cried the seamen, as with swinging tarpaulins they hailed the act of nailing the gold to the mast. It's a white whale, I say, resumed Ahab, as he threw down the top maul. A white whale. Skin your eyes for him, men. Look sharp for white water. If ye see but a bubble, sing out. All this while Tashtego, Dagu, and Queequeg had looked on with even more intense interest and surprise than the rest. And at the mention of the wrinkled brow and crooked jaw, they had started as if each was separately touched by some specific recollection. "Captain Ahab," said Tashtego, "that white whale, must he be the same that some called Moby Dick?" "Moby Dick?" shouted Ahab. "Do you know the white whale then, Tash?" "Does he fantail a little curious, sir, before he goes down?" said the gay-header deliberately. "And has he a curious spout, too?" said Dagu. "Very bushy, even for a Pabatsedi. And mighty quick, Captain Ahab." "And he have 1, 2, 3, oh, good many iron in him had, too, Captain," cried Queequeg disjointedly. "All twisty betwist like him, faltering hard for a word and screwing his hand round and round as though uncorking a bottle. Like him. Corkscrew," cried Ahab. "Aye, Queequeg. The harpoons lie all twisted and wrenched in him. Aye, Dagu. His spout is a big one, like a whole shock of wheat, and white as a pile of our Nantucket wool after the great annual sheep shearing. Aye, Tashtego. And he fantails like a split jib in a squall. Death and devils, men. It is Moby Dick you have seen. Moby Dick. Moby Dick." "Captain Ahab," said Starbuck, who with stub and flask had thus far been eyeing his superior with increasing surprise, but at last seemed struck with a thought which somewhat explained all the wonder. "Captain Ahab, I have heard of Moby Dick, but was it not Moby Dick that took off thy leg?" "Who told thee that?" cried Ahab, then pausing. "Aye, Starbuck, aye, my hearties all around. It was Moby Dick that dismasted me. Moby Dick that brought me to this dead stump I stand on now. Aye. He shouted with a terrific, loud, animal sob, like that of a heart-stricken moose. Aye, it was that accursed white whale that raised me, made a poor pegging lubber of me forever and a day. Then tossing both arms with measureless imprecations, he shouted out, Aye, and I'll chase him round Good Hope, and round the Horn, and round the Norway Maelstrom, and round Perdition's Flames before I give him up. And this is what ye have shipped for, men, to chase that white whale on both sides of land, and over all sides of earth, till he spouts black blood and rolls fin out. What say ye, men? Will ye splice hands on it now? I think ye do look brave." Aye, shouted the harpooners and seamen, running closer to the excited old man. "A sharp eye for the white whale, a sharp lance for Moby Dick." "God bless ye," he seemed to half sob and half shout. "God bless ye, men. Steward, go draw the great measure of grog. But what's this long face about, Mr. Starbuck? Wilt thou not chase the white whale? Art not game for Moby Dick?" "Vengeance on a dumb brute," cried Starbuck, "that simply smote thee from blindest instinct. Madness! To be enraged with a dumb thing, Captain Ahab, seems blasphemous."